Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo zusammen.
Hallo.
Nee, das war scheiße.
Hallo Ossi.
Machen wir nochmal neu. Sorry. Jetzt war ich saß noch nicht richtig. Ich hatte irgendwie das Ding hier zwischen so. Also, 3, 2, 1.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf.
Ich heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Folge, zur dritten mittlerweile inzwischen schon.
Wo bist du denn da so förmlich, Ossi?
Ah, jetzt werde ich schon unterbrochen.
Hier ist eine Halbzeit mit. Mein Name ist Wolf Fuß. Das ist Heiko Ossendorf, der Chef von Matzak, Redaktionsnetzwerk Deutschland Sport.
Schönen guten Abend.
Oder guten Morgen oder guten Nachmittag, wann immer Sie uns hören. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zielgruppe da draußen. Ihr seid hier genau richtig.
Wie ihr schon gehört habt, hat der Kollege übernommen, dem es offenbar nicht gut geht. Hallo Wolf erstmal.
Mir geht es gut. Mir geht es einigermaßen gut, aber ich bin auch ein Stück weit desillusioniert.
Darf man nachfragen, warum?
Ja, ich war mit meiner Tochter heute bei der Tanzsportgruppe.
Hast du getanzt oder deine Tochter?
Nein, meine Tochter hat getanzt, du Arsch.
So. Es war ja schon mal ein Thema, dieses Tanzen. Also von daher.
Ja, natürlich. Ich habe mir viele soziale Kontakte ertanzt in meiner frühesten Kindheit. Und natürlich habe ich für den Part für meine etwas kränkelnde Frau habe ich also übernommen. Ich bin damit hin. Und ganz ehrlich, es waren noch, glaube ich, 4 andere Kinder da mit ihren Müttern. Und ich bin mir vorgekommen wie eine Mutter zweiter Klasse.
Kannst du das ein bisschen
Wenn
ausführen?
Wenn Blicke töten könnten, dann bin ich heute 18 Mal gestorben, weil ich ungefähr alles falsch gemacht habe. Ich habe jeweils immer die falschen pädagogischen Ansätze gewählt. Jedes Mal, bei jeder Übung. Ich habe es insgesamt nicht richtig gemacht. Ich habe schon häufig versagt, zum Beispiel beim DM-Markt, als ich meiner Tochter erlaubt habe, die Keksdose schon aufzumachen, obwohl wir das Produkt noch gar nicht käuflich erworben hatten. Ich habe versagt in Supermärkten, als ich Gurkengläser bereits öffnete und servierte, bevor bezahlt war. Ja, da stirbt man schon jedes Mal, wenn ganz wilde, übereifrige Töchter und Söhne ihre Mütter darauf aufmerksam machen, dass da schon etwas aufgemacht wird, was noch gar nicht bezahlt wird. Da bringen dich die Menschen um. Und bei dieser Tanzgruppe war es nicht anders. Es sollte sich links herum gedreht werden. Wir haben uns rechts herum gedreht. Es sollte geklatscht werden. Wir sind in die Hocke gegangen. Und es war alles offensichtlich eine Riesenscheiße. Aber meine Tochter und ich hatten sehr großen Spaß. Ich war heute eine Mutter zweiter Klasse und es geht mir nicht gut, verdammt nochmal.
Aber es ist doch die Hauptsache, dass es dir und deiner Tochter Spaß gemacht hat.
Sehr
oder?
Viel Spaß. Aber wir haben heute wahrscheinlich Familien zerstört.
Aber vielleicht, also A, muss man, glaube ich, den Leuten da draußen nochmal sagen, wie alt deine Tochter ist. Die ist nämlich nicht 17, sondern...
Doch, der ist 16, 16 Monate.
Monate, wollte ich gerade sagen. Das heißt, vielleicht wird sie das ja auch, diesen Tag heute für ihr Leben mitnehmen.
Das glaube ich, auch. Also sie hat einen ähnlichen Humor wie ich. es könnte mit der genetischen Veranlagung zu tun haben. Deshalb können wir über die gleichen Sachen lachen. Nicht alle können über diese Sachen lachen. Diese Erfahrungen mache ich regelmäßig bei 90-Minuten-Kommentaren. Heute in der Tanz- und Turngruppe meiner Tochter.
Ja. Umso schöner.
Ich bin emotional schwer gezeichnet abgereist.
Das merkt man.
Ich habe dich
selten so
niedergeschlagen.
Ich
bin emotional angefasst. Ja.
Aber umso schöner ist es, dass du dich wahrscheinlich mit nur einem Stichwort gleich wieder auf 100% bringen kannst.
Ja, jetzt bin ich gespannt, was
das Stichwort ist. Nationalmannschaft.
Ah, ich verstehe. Bam. Es ist gerade Länderspielpause.
Es ist Länderspielpause.
Das ist das Schöne. Ich habe ja schon mal geschrieben, auch in der Kolumne, ich interessiere mich mehr für die Pause als für das Länderspiel. Bei dir ist es anders. Du hast geschäftlich mit dem Länderspiel zu tun.
Ich habe Aktien.
Keine Pause.
Ich habe Aktien bei der Geschichte, genau. Dementsprechend habe ich keine Pause, sondern bin vor Ort gerade in Düsseldorf bei der Nationalmannschaft. Habe das spektakulär heute 2 Stunden im die Russenpeitsche erlebt, als wir vor dem Hotel auf die auf den Nationalspieler warten, die in ihren beheizten Bussen mit gewärmten Sitzen vorgefahren wurden und in diesem Eisregen vors Hotel gekarrt wurden. Dann Spaß beiseite. Es ist jedes Mal
irgendwelche spektakulären modischen, sagen wir mal, Ausreißer. Man hat das ja mit Sané schon mal gehabt.
Genau,
oder wie der Bundestrainer sagt, der Leroy Sahne.
Der Leroy Sahne. Der Serge ist ja auch einer, der gerne mal einen Ausreißer nach oben hat. Der kam heute allerdings wie 5 weitere Spieler erst am späten Nachmittag, weil die noch das neue Trikot gelauncht haben, wie man heute ja so schön sagt, in Berlin.
Nationalmannschaft.
Genau, Nationalmannschaftstrikot gelauncht haben. Das heißt, der Serge, der gerne mal für einen Ausreißer nach oben ist, kam dementsprechend später. Der Leroy ist gar nicht dabei, bekanntermaßen. Dementsprechend war es unspektakulär. Also ich sag mal, die Kollegen Stark und Klostermann und Halstenberg
gezeichnet, oder?
sind jetzt nicht gerade dafür bekannt, modische Ausreißer zu präsentieren. Was aber, das kann man ja sympathisch finden oder nicht, ist ja egal. Es war jedenfalls, was das angeht, relativ unspektakulär. Der Kollege Stark
habe ich gesehen, hat ein bisschen Mode im Gesicht noch vom Wochenende.
Richtig.
Ne?
Der hatte die Farben, die Leroy Sané glaube ungefähr vor einem Jahr in seiner Jacke trug, also Regenbogenfarben, die hatte Stark heute im Gesicht.
Und es war nicht Balenciaga, es war RB Leipzig.
Ja. Es war RB Leipzig, genau, unter beiden Augen. Und in der Mitte ein opulentes Pflaster, was über das ganze Gesicht ging, war spektakulär. Also es sah aus, als hätte er 12 Runden gegen Klitschko geboxt. Aber
Red Bull verleiht Pfeilchen.
Richtig. Und
ist nicht so schlecht.
Ich meine, der Kollege hat ja tatsächlich eine etwas kuriose Geschichte. Der wurde jetzt zum 5. Mal aufgeboten und hat es geschafft, bisher 4-mal verletzt zu sein. Unter anderem beim letzten Mal, als er sich vor dem Argentinien-Spiel, wo Jogi Löw ihm schon eine Einsatzgarantie gegeben hatte für sein Debüt, hat er sich am Abend vorher im Mannschaftshotel an einem Glastisch das Knie aufgeschlitzt.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, tatsächlich. Und davor wurde er, glaube ich, schon mal einmal von der Grippe flachgelegt. Gut, das kann immer passieren, aber er hat jetzt wirklich 4-mal, hätte er theoretisch spielen können und hat es noch nicht geschafft. Mal schauen. Also ich glaube, er wird alle Möbel in seinem Zimmer auf Seite räumen, um der Verletzungsgefahr aus dem Weg zu gehen. Okay. Und irgendwie am Samstag dann gegen beim epischen Knaller gegen Weißrussland oder 3 Tage später gegen Nordirland dann tatsächlich sein Debüt feiern zu können.
Interessiert dich das Spiel eigentlich wirklich oder nur von Berufswegen?
Das ist eine gemeine Frage, Wolf. Also
du kannst auch schieben. Wir können auch später nochmal drauf zurückkommen.
Kann ich einen Joker ziehen? Nein, Quatsch. Also ich finde, es ist immer wieder ein Thema, was wir auch innerhalb der Redaktion oft diskutieren. Wie groß zum Beispiel berichten wir jetzt schon an so einem Dienstag wie heute über die Nationalmannschaft.
Die Samstag spielt, ne?
Die Samstag spielt und wo ich wortwörtlich gesagt habe heute auch zu meinen Kollegen, ich glaube, selbst am Samstag interessiert das Spiel nicht wirklich viele Leute. Andererseits wundert man sich dann immer, wenn man die Einschaltquoten sieht, ne? Also jedes Mal, sobald die Nationalhymne ertönt, hast du halt eine Quote im Fernsehen, die doch das Gegenteil aussagt, ne? Also sobald
das Gegenteil von Nationalmannschaftsverdrossenheit, ne?
Genau. Andererseits stellt man dann wiederum fest, und das hat man jetzt beim letzten Länderspiel zum Beispiel in Dortmund, wo du eigentlich nur das Licht anknipsen brauchst, und da kommen 80.000 gegen Argentinien, jetzt auch nicht den schlechtesten Gegner gesehen, da waren, ich glaube, 42 oder 44.000.
Ja. Also es sah ziemlich trist aus, ehrlich gesagt.
Ja,
das war in der Tat ein Spiel, für das ich mich auch interessiert habe, und ich war praktisch erschlagen davon, wie wenig da los war. Und ich habe mich wirklich gefragt, also was für ein Spiel müsste Borussia Dortmund dort bestreiten, um nur gut 40.000 ins Stadion zu locken?
Sag mir also, mal eins.
Also müssen, das ist unmöglich. Also ja. Selbst wenn die gegen einen Verein aus der Region spielen, ist das Ding ausverkauft.
Richtig.
Also ich weiß dann auch nicht, ob die Stadien im Westen, also jetzt ist Gladbach, ne? Wie viel sind verkauft? 20.000?
Jetzt waren es 25 ungefähr, ja.
Also das wird auch halb voll. Also ich weiß nicht, ob man der Nationalmannschaft einen Gefallen tut, wenn man in große Stadien im Westen geht, wo sowieso alle drei Tage ausverkauft ist. Mhm. Ob man da nicht vielleicht eher, so ein bisschen in die fußballerische Peripherie, ohne jetzt einem dazu nahe treten zu wollen, ob man nicht eher dahin geht, wo die Leute nicht alle drei, vier Tage letztlich Spitzenfußball national und international haben.
Ja, du hast jetzt...
Ob das vielleicht Sinn machen würde.
Also ich glaube, das ist definitiv... Das war ja auch mal der Ansatz, ne, den sie nach der WM auch gehabt haben. Da wurde dann das erste Spiel nach der WM 2018 war, glaube ich, in Hoffenheim, also in Sinsheim besser gesagt.
Ja.
Das war ausverkauft. In Wolfsburg gegen Serbien war auch zumindest, glaube ich, annähernd ausverkauft. Zumindest... drei Viertel gefüllt. Ich glaube auch, dass es dann mehr Sinn macht, als vor einem halbleeren Stadion in Gladbach oder Dortmund zu spielen. Da bin ich absolut bei dir. Ich glaube aber, dass das Problem noch ein anderes ist. Also die Eintrittspreise, die Anschlusszeiten, das sind halt auch wirklich Hämmer in der Geschichte. Ne? Also wenn du mit deiner Tochter vielleicht irgendwann mal ins Stadion gehen willst, dann musst du halt erstmal 16 Jahre warten, weil das Anstoß 2045 kannst du dir ausrechnen, wann du dann zu Hause bist, ne?
Ja, stimmt schon. Das stimmt schon, aber du kannst ja jetzt nicht wegen der Nationalmannschaft sagen, nachmittags 16 Uhr, wobei, wenn sie Samstag spielen, könntest du eigentlich 15 Uhr machen, ne?
Könntest du machen, absolut. Geht auch. Ja. Auch das gab es tatsächlich schon. Also ja. Es ist so ein bisschen diese DFB-Nummer, sorgt für viele Diskussionen. Ich glaube, dass es bis immer noch genügend Leute gibt, die Nationalmannschaft interessiert. Ich glaube, dass der DFB allerdings sich in der Vergangenheit oft unglaubwürdig gemacht hat, weil man eben genau solche Sachen angekündigt, aber dann am Ende nicht konsequent umgesetzt hat. Wie oft hat Herr Bierhoff schon gesagt, wir wollen wieder fannäher werden, wir wollen wieder mehr an die Basis ran, wir wollen wieder die Stadien füllen. Gut, worüber macht man das eben? Genau über das, was wir gerade besprochen haben, nämlich über eine vernünftige Preispolitik, über möglicherweise familienfreundlichere Anschlusszeiten. Jetzt haben wir gerade von dem Trikot gesprochen, das ist jetzt gelauncht worden. Ich finde es echt cool, also ich finde es optisch richtig geil sogar.
Ich habe gelesen, so Geschmacksrichtung Schlafanzug. Ich habe es also jetzt von vorne noch gar nicht gesehen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir über Trikots noch nie so viel Gedanken gemacht. Es ist nicht so, dass mir der Atem stockt, sage ich ganz ehrlich, überwältigt von so viel Schönheit. Aber ich finde es jetzt auch nicht irgendwie lächerlich oder so oder zu belächeln. Also es ist halt ein Trikot. Also kann ich nicht sagen, boah, leider, da haben sie jetzt mal einen rausgehauen.
So. Leider wurde es falsch beflockt. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Auch da kleine Fettnäpfchen hat der DFB in den letzten Jahren auch immer wieder gebracht. Jetzt wieder. Unter anderem wurde Hector mit CK geschrieben.
Ja.
Irgendeiner witzelte heute. Und dann haben sie auch noch auf das Hummels-Trikot Ginter drauf geschrieben. Den fand ich eigentlich ganz gut. Ja. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also das Trikot kostet regulär 90 Euro, was...
So viel wie halt Trikots kosten, oder?
So viel wie der Trikots kosten in der EM-Edition. Ich glaube, da ist dann nochmal so ein spezielles Logo auf dem Ärmel, kostet es gleich nochmal 40 Euro mehr. Das finde ich dann schon wieder...
Tatsächlich?
Finde ich dann schon wieder sportlich. Die Beflockung kostet, glaube ich, auch ein 20. Also... Auch da, ne? Theoretisch könnte man jetzt auch zur Weihnachtszeit erstmal sagen, und nach dem Katastrophenjahr, was ja oft genug jetzt erwähnt wurde, könnte man ja auch mal sagen, okay, dann machen wir das jetzt erstmal zum halben Preis. Ich glaube, die Leute
so das Trikot für alle.
Genau.
Ja. Mhm. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Dafür, dass sie, ich finde ja, dass die Nationalmannschaft immer noch so unter den Nachwehen von 2018 leidet.
Ja.
Wo sie also
mit, selbst verschuldet, aber Entschuldigung.
Absolut, absolut. Wo sie wahnsinnig hoch zu Ross unterwegs war und das im Prinzip eine Vermarktungsmaschine war, die sich also von der Basis komplett entfernt hatte, wo du dann zwischendurch schon das Gefühl hattest, also schon in der Vorbereitung das Gefühl hast, eigentlich müssen sie den Titel holen. Also so, wie die sich gebärden, so vom Gesamtapparat her. Und dass sie es dann auch noch komplett versacken während der Weltmeisterschaft, das kam dann so als Sahnehäubchen noch obendrauf. Also das hat alles irgendwie nicht zueinander gepasst. Und hier der Pressemeister, der da war das gegen Schweden oder was, dem Kollegen an die Wäsche wollte und so.
Vor also der das, Bank, das, du meinst, wo er vor der Bank.
Genau, also das hatte alles so eine etwas unangenehme Attitüde, die du nur letztlich mit Erfolg hättest aufwiegen können.
Exakt.
Und dann haben sie sich ja nach der WM, haben sie sich ja schwer einsichtig gezeigt und wollten unbedingt näher an die Basis und nahbarer werden und haben immer wieder mal versucht, irgendwelche Zeichen zu setzen. Die Hashtags wurden etwas, wie soll man sagen,
devoter,
ja. Aber so richtig, also wenn ich das richtig verstehe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Experte der Nationalmannschaft, also in der Zeit zwischen den großen Turnieren dann sowieso nicht, weil ich da tatsächlich nur sehr wenig sehe, was mich einfach kaum interessiert. Ich gucke dann mal das, was ich fürs kommende Wochenende brauche, wer debütiert und so, aber das reicht mir dann, da reicht mir dann auch ein Blick in die Statistik. Ich muss dann nicht unbedingt wissen, wie...
Du guckst,
wie
ob das Pfeilchen von Niklas Stark mittlerweile von Orange auf Lila gesprungen ist.
Genau, das ist dann eher so der medizinische Blick als geschehen. Nee, aber...
Ja, vielleicht, wenn du willst, ich kann da nochmal zwei Beispiele erzählen, die wirklich bezeichnend waren, so in rund um dieses Turnier in Russland, also was du gerade ja richtig angesprochen hast. Also das eine ist, dass man muss sich das so vorstellen, wir sind ja dann, das kennst du auch von den Vereinen teilweise, wir sind ja früher immer mit der Nationalmannschaft auch geflogen. Also das heißt, man ist dann so als Presse, Medienmeute, die da mit unterwegs ist.
Hinten in der Holzklasse, ne?
Bist du hinten in der Holzklasse, genau. Und normalerweise steigst du dann in einem Flugzeug, dann auch hinten ein, während die Nationalspieler vorne reingehen. Jetzt trug es sich dann zu, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, dass halt, weil wir noch Interviews geführt hatten auf dem Weg zum Flieger, dass halt die hintere Treppe schon weg war und wir quasi im strömenden Regen wohlgemerkt dann nur noch vorne rein konnten. Der Zugang wurde uns verweigert. Wir mussten wirklich, ist kein Witz, im strömenden Regen draußen auf dem Rollfeld stehen bleiben, bis eine Treppe wieder rangefahren wurde für den hinteren Eingang, damit wir wieder hinten einsteigen konnten.
Ja.
Also alleine
aus... Es wundert mich nicht.
Ja, aber es ist ja eigentlich ein Witz, ne? Also kein... Ja. Kollege wäre, glaube ich, auf die Idee gekommen, auf dem Weg durch die Reihen, durch die vorderen Reihen 1 bis 24, wo dann die Nationalspieler sitzen, da noch jemanden anzusprechen.
Und jetzt zeige ich dir noch was. Von den Spielern wäre auch keiner bös oder beleidigt oder sauer gewesen, wenn da jetzt 30 pitsche-patsche nasse Journalisten vorbeigelaufen wären.
Richtig, richtig.
Also das muss man ja auch immer dazu sagen. Das macht ja für die Spieler... Also den Spielern ist es ja im Zweifel wurscht, ja.
Komplett.
Also diese Käseglocke um die Mannschaft rum, die wird ja aufgebaut und zwar nicht von den Spielern.
Genau. Und da ist das zweite Beispiel, passt da eigentlich wunderbar rein. Da war es nämlich so, dass wir in Eppan im Trainingslager waren, da in Südtirol direkt vor der WM. Und da standen wirklich in der prallen Mittagshitze, ich würde mal schätzen, zwischen 50 und 100 Kinder, die halt auf ihre Idole dort warteten und wirklich stundenlang warteten, weil man nicht genau wusste, wann kommen sie an vom Flughafen und so weiter, weil die wurden halt alle in so kleinen Bussen da reingefahren, weil sie auch aus unterschiedlichen Richtungen kamen. Und ja, die warteten dort und dann fuhren diese Kleinbusse vor. Es wurde das Tor aufgemacht vom Hotel. Die fuhren in den verdunkelten Bussen rein und die Tür ging wieder zu. Und du glaubst nicht, dass da noch mal jemand rauskam. Und auch da bin ich bei dir. Jeder Spieler hätte doch Bock drauf gehabt, noch mal für, wenn es nur für eine Viertelstunde ist, mit ein paar Trikots, ein paar Bällen, dort rauszugehen und ein paar Autogramme den Jungs zu schreiben, die dort den ganzen Vormittag schon standen und gewartet haben. Ne?
Ja.
Also das finde ich einfach, absolut. Das ist so, das meinte ich wohl mit hausgemacht. Ne? Da muss man sich halt echt nicht wundern, wenn dann der sportliche Erfolg auch noch ausbleibt, dass dann irgendwann mal die Quittung kommt. Ne? Das ist einfach so.
Ja, ja, absolut. Absolut. Ja. Also du guckst Samstag vom Berufswegen im Stadion, sitzt unter knapp 25.000. Ich lass mich im Nachgang informieren, wie das Ding ausgegangen ist.
Ja, ich will das jetzt ja auch gar nicht alles schlecht reden. Ne? Nochmal, ich glaube, dass wir gerade jetzt nach der WM wirklich wieder eine Mannschaft haben, wenn man jetzt mal aufs Sportliche blickt, die echt Spaß machen kann und die auch Zukunft hat. Ne? Also dann, wir machen uns da unter den Kollegen manchmal auch ein bisschen drüber lustig, jetzt so wie vorhin beim Training hier in Düsseldorf und sagte, wer ist der nochmal? Da musst du dich kneifen, wenn dann ein Serda rumrennt oder Leute, die halt noch nicht so oft dabei waren, aber das ist halt nun mal der Gang der Zeit auch, ne? Dass man sagt, so jetzt.
Das finde ich im Übrigen völlig okay. Also, dass man diese Phase dann auch nutzt, um einfach den einen oder anderen mal auszuprobieren und dem einen oder anderen mal die Chance zu geben, sich zu zeigen. Und so, das in der Auswahl bin ich dann nicht so weit weg von Joachim Löw, ehrlicherweise. Was ich nach wie vor nicht ganz nachvollziehen kann, ist Hummels. Und was ich ferner nicht nachvollziehen kann, ist Müller. Also das sind so zwei Personalien, wo ich sage, also wenn die besten 23 eines Landes berufen werden und Hummels und Müller sind nicht dabei, dann muss es diesem Land sehr gut gehen. Jetzt wurde ja schon gesagt, also von Oliver Bierhoff, also die Tür ist erst zu, ne, wisst ihr Bescheid, wenn der Blumenstrauß übergeben ist und der Zinnteller überreicht ist für
besondere
Verdienste.
Aber nur, um sich die Hintertür offen zu lassen, dass sich jetzt noch 8 Leute die Beine brechen bis zur EM, ne? Das ist ja
vollkommen klar, aber ich hab die Ausmusterung schon nicht ganz verstanden. Ich habe auch den Zeitpunkt nicht ganz verstanden. Ich konnte sehr wohl nachvollziehen, dass Jogi Löw nach dieser etwas verkorksten, also dieser ziemlich verkorksten sogar, Fußballweltmeisterschaft, wenn er denn schon im Amt bleiben darf und auch im Amt bleiben will, dass er dann personell ein bisschen was ausprobieren will. Aber grundsätzlich stand für mich eigentlich immer außer Frage, dass Mats Hummels und auch Thomas Müller eben zu den besten Kickern dieses Landes zählen. Ob das dann immer für die erste Elf reicht, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber Hummels hat, fand ich jetzt mit Ausnahme des Spiels gegen die Bayern am vergangenen Wochenende schon bewiesen, dass er ein herausragender Innenverteidiger ist und Borussia Dortmund weiterhilft. Also sehe ich keinen Grund. Und für Thomas Müller gilt im Grunde das Gleiche. Auch wenn er in der Bundesliga jetzt noch kein Tor erzielt hat, aber er hat ein wichtiges Tor im Pokal gemacht, er hat in der Champions League getroffen und hat in der Bundesliga viele wichtige Tore vorbereitet und ist nicht zuletzt gegen Borussia Dortmund halt vorne weggegangen.
Beides Spieler natürlich auch, die dir so eine gewisse Siegermentalität irgendwie mitbringen, ne? Und vielleicht auch für ein Klima in der Kabine auch nicht ganz verkehrt sind, wenn du viele Junge hast, ne? Woran sie sich mal aufrichten können und so.
Also da habe ich halt bei Löw einfach nicht verstanden, das Thema liegt jetzt schon ein bisschen und es liegt sogar schon ein bisschen Staub drauf, aber da habe ich halt nicht verstanden, warum es der Bundestrainer sich nicht von vornherein leichter gemacht hat und einfach sagt, Freunde, ihr wisst Bescheid, ihr seid dabei, aber ich muss jetzt einfach mal ein paar anderen die Chance geben.
Kann man so sehen, finde ich. Was man, finde ich, aber, also wo ich wiederum bei Löw bin, ist, jetzt die Rolle rückwärts zu machen, wäre das Falscheste, was er machen kann. Also,
es ist ja jetzt nur mal so ein Minitürchen aufgegangen, auch durch die schwere Verletzung von Süle. Also da ist ja dann jetzt auch personeller Bedarf irgendwann mal, entstanden, ne? Also, dass du dann sagst, da so viele herausragende Innenverteidiger, also auch junge Emporkömmlinge, haben wir nicht im Moment. Also,
aber brauchst du die, Wolf, brauchst du einen Hummels dann tatsächlich gegen Weißrussland oder gegen Nordirland?
Nein, natürlich nicht. Aber
also du machst
aber
dir dann.
Dass einfach grundsätzlich jetzt mal darüber gesprochen wird, ist ja.
Logisch, das wird auch noch so weiter. Ne? Ja, das wird auch noch so weitergehen. Also klar, das bleibt ja nicht aus. Ich sage trotzdem, es wäre ein Stück weit eine Rolle rückwärts, wenn Jogi jetzt sagen würde, okay, weil jetzt irgendwie drei Innenverteidiger ausfallen, hole ich jetzt den Hummels zurück und Also entweder ziehe ich es jetzt durch oder ich lasse es bleiben, finde ich. Ja. Ja. Also es ist meine Meinung.
Ich meine, jetzt von vornherein, also die Kommunikation des DFB ist nicht die ganz große Stärke in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Man hätte es einfach ein bisschen anders formulieren, ein bisschen anders verpacken können, dann wäre es für alle Beteiligten einfacher gewesen, wieder zueinander zu finden. Jetzt wird's schwierig, ohne dass irgendwer das Gesicht verliert. Ne, das also ja. Das hätte man sich in der Kommunikation einfacher machen können.
Aber da, um eine perfekte Überleitung mal wieder zu schaffen, da sind wir ja ganz groß drin.
Du. Darf ich mal eine andere Überleitung machen?
Oha. Das kann nichts Gutes. Das kann nichts Gutes bedeuten.
Ossi.
Ja, ich bin da.
Wir haben in der letzten Folge angerissen eine Geschichte mit dem Arbeitstitel Der Eisvogel.
Okay.
Ist es jetzt so, dass du diese Geschichte vom Eisvogel erzählen könntest? Also es war im Prinzip aufbauend auf meiner Mourinho-Geschichte.
Ich wollte sagen, du musst einmal kurz die Leute zumindest kurz abholen, die glaube ich letztes Mal nicht zugehört haben.
Die 1,5 Millionen, die wir uns das letzte Mal gehört haben, werden es ihren Freunden und Freundesfreunden erzählt haben.
Du meinst, es gibt in Deutschland eigentlich keinen mehr, der die Geschichte nicht kennt?
Wenige. Und deshalb wartet natürlich die Community auf die Eisvogel-Geschichte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hören Sie jetzt. Bist du bereit?
Ich bin.
Also, bist du bereit, sie zu erzählen?
Ich bin bereit geboren, sozusagen.
Ja. Bist du bereit wie nie?
Ich bin bereit wie nie, genau. Hashtag, es könnte auch ein Bierhoff-Nationalmannschafts-Hashtag sein, bereit wie nie.
War doch schon, sogar, ne? Ja.
Mhm. Ja, siehst du. Ich wollte nur einmal noch kurz sagen, also die Mourinho-Geschichte war die deines Kollegen
Michael Mohrhardt, ja.
Mohrhardt, genau. Mhm. Der den Spitznamen Mourinho trägt und Wolf hat in der letzten Folge sehr eindrucksvoll und unterhaltsam erzählt, wie er zu diesem Spitznamen Mourinho kam. Und daraufhin sagte ich dann, dass ein sehr geschätzter Kollege von mir den Spitznamen Eisvogel trägt und du wolltest da schon, dass ich es erzähle, aber ich habe mich geziert und habe natürlich jetzt zwei Wochen eigentlich nicht geschlafen seitdem, weil ich Angst hatte, dass...
Ich auch nicht. Mir ist der Eisvogel nicht aus dem Kopf gegangen, weil ich habe immer gedacht, bei Eisvogel habe ich immer die Assoziation Elfmeterschütze. Eiskalt vom Punkt.
Du hast wahrscheinlich den Begriff auch schon öfter benutzt, oder? Wenn jemand eben abgewichst.
Also ich glaube sogar in der Folge unseres damaligen Gesprächs, unseres damaligen Podcast-Gesprächs, kann ich es auch nicht komplett ausschließen, dass es mal während einer 90-Minuten-Reportage aufgetaucht ist.
Ja, siehst du. Ja. Es spielt in dem Fall, aber wenn ich einsteigen soll, es spielt eigentlich gar keine Rolle, dass derjenige, um den es geht, besonders abgewichst ist oder geschweige denn einen Elfmeter im Eiskalt verwandelt hat oder vor dem, ne, sondern es trug sich zu, es war einst in Hannover, in der schönsten Stadt Deutschlands, am legendären Maschsee gibt es ein Hotel, das kennst du wahrscheinlich auch, weil das ist direkt am Stadion, das Courtyard.
Da holt man die Akkreditierung ab,
Richtig, genau. Da holt man die Akkreditierung ab und da seit 100 Jahren werden da auch gerne mal in Hinterzimmern oder auch in der Lobby Vertragsverhandlungen geführt.
Tatsächlich
auch in der Lobby mit potenziellen Trainerkandidaten, Spielern, Beratern, wie auch immer. Ich war damals noch bei der Bild-Zeitung in Hannover und wir bekamen die Info, dass der damalige Trainer Peter Neururer kurz vor dem Rauswurf steht und es an diesem Abend im Courtyard Gespräche um seine Vertragsauflösung geben wird, unter anderem mit Martin Kind, dem Boss von Hannover 96. Ja. Wir haben unserem Informanten wie immer geglaubt und haben dann aber überlegt, wen wir dorthin schicken können, weil natürlich alle, die mit Hannover 96 zu tun haben oder über die berichtet haben, sofort erkannt werden würden. Sprich, wir mussten jemanden schicken, den eigentlich keiner kennt. Ja. Ich will den Namen des geschätzten Kollegen jetzt gar nicht sagen. Ja.
Name der Redaktion ist der Redaktion
richtig.
Bekannt.
Richtig, Name der Redaktion bekannt.
Der hat jetzt so einen schwarzen Balken über den Augen. Ne?
Genau, nennen wir ihn Mourinho.
Nein, Mourinho also, war es nicht. Das sind ja bekannte Personen. Du musst jetzt sagen, zum Beispiel Willi Schmidt.
Willi Schmidt. Es ist immer schön, wenn der Nachname nur mit dem ersten Buchstaben angedeutet wird.
Ja.
So, Name der Redaktion bekannt, fuhr dorthin und tatsächlich saßen in der Lobby, es gibt da so eine Ecke, die ist jetzt nicht ganz einsichtig für jeden, aber du kannst da zuhören, selbst wenn du dich an den Tresen setzt. Und da saßen dort Martin Kind und Peter Neururer und sprachen, wie angekündigt, intensiv über die Vertragsauflösung inklusive Zahlen und allem, was dazugehört. Der geschätzte Kollege setzte sich also an den Tresen, bestellte sich...
Also es ging um eine Vertragsauflösung.
Richtig.
Ja, okay.
Es ging um eine Vertragsauflösung. Also Neururer stand, wie gesagt, vor dem Rauswurf, war jetzt auch kein Riesengeheimnis mehr, dass der... Ne? Aber es war dann natürlich schon... für uns nicht ganz uninteressant, dort eigentlich dabei zu sein bei diesem Gespräch. Ja. Und der geschätzte Kollege setzte sich an den Tresen, bestellte sich das ein oder andere Weizen, bis Peter Neururer irgendwann zur Toilette ging und ihn mit großen Augen anguckte, als er ihn sah. Und vom Pissoir bei uns in der Redaktion, die voll besetzt war, weil wir wussten, an diesem Abend wird möglicherweise noch was passieren, in der Redaktion anrief, wutentbrannt und der andere Kollege, mein damaliger Chef, auf Lautsprecher machte, als Peter anrief und Neururer fluchte, ob wir einen Spion sozusagen in das Hotel geschickt haben, den er Eisvogel nannte. Er sagte, der Typ da am Tresen, das ist doch der Eisvogel, der ist doch von euch. Und wir guckten uns alle an und sagten, wer? Wer soll das sein? Ja, das ist doch der Eisvogel. Und jetzt muss man dazu wissen, also wir haben es ehrlich gesagt nicht ganz geblickt im ersten Moment und haben dann auch nachgefragt. Und bevor Peter sich dann wieder wutentbrannt seinen Hosenstall zumachte und sich zu Martin Kind zurück an den Verhandlungstisch setzte, sagte er noch, ihr wisst doch wohl, wie ein Eisvogel aussieht. Und dann haben wir natürlich, nachdem das Gespräch beendet war, gegoogelt und haben halt den Eisvogel gegoogelt. Und jeder, der das jetzt hört, kann das gerne mal machen. Der Eisvogel ist unter anderem auch mehrfach Vogel des Jahres. Wie ich da gelernt habe.
Zu Recht.
hat so eine Frisur, eine Art Irokesenschnitt, so in schwarz-blau meliert, würde ich mal sagen. So, und der Kollege damals trug tatsächlich exakt diesen Haarschnitt.
Ja, auch mit dem melierten?
Ja, genau. So ein bisschen meliert, ein bisschen Iro, ein bisschen so. So, erinnerst du dich noch an die Frisur von Schweinsteiger 2006?
So
ein bisschen, so nur halt nicht in blond, sondern in schwarz-blau meliert.
Mhm.
So, also es war eine, offensichtlich war es, Peter Neururer stand dem Eisvogel als Vogel sehr nah. Er wusste offenbar sehr, sehr genau, wie dieser Vogel aussieht. Und kam deshalb zu dieser Bezeichnung.
Jeder weiß, Peter Neururer ist auch Ornithologe.
Richtig. Ja. So dementsprechend fanden wir das natürlich recht amüsant und haben das auch in der Branche durchaus dem einen oder anderen erzählt. Und so kam der Eisvogel zu seinem
Spitznamen. Also seitdem heißt Willi S. Eisvogel.
Richtig. Gut. Seitdem ist es der Eisvogel.
Gute Geschichte.
Ja.
Tadellose Geschichte.
Und es gibt ganz viele Menschen, im Gegenteil, glaube ich, zu deinem Kollegen, die nennen ihn einfach Eisvogel, ohne nachzufragen. Das wundert mich viel mehr. Also es kommt immer mal so nach dem zweiten, dritten Bier mal irgendwie einer, der ihn nicht kannte, sag mal, warum heißt du eigentlich Eisvogel? Oder fragt mich, wenn ich von ihm erzähle, warum heißt der Eisvogel? Aber es gibt auch Abende, wo man dann mit ihm am Tisch sitzt und das nennen ihn 8 Leute, die ihn vorher noch nie gesehen haben, nennen ihn einfach Eisvogel und gehen danach wieder nach Hause.
Also, Eisvogel ist ja wohl selbsterklärend. Hat er immer noch eine Eisvogelfrisur?
Nein.
Also
nein.
Nur, falls ich mal einen Eisvogel-ähnlichen Kollegen sehe, dass ich dann auch weiß, das ist
nicht.
Der Eisvogel.
Ich glaube nicht. Es ist, Weißt du, über wen wir reden eigentlich, oder weißt du es nicht?
Ganz ehrlich?
Ja.
Nein.
Okay.
Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Mir ist noch nie ein Mensch namens Eisvogel über den Weg gelaufen. Mourinho schon zwei. Eisvogel einer.
Hatte ich eigentlich
noch keiner.
Nee, hatte ich eigentlich dein Kollege Mohat nach unserem Podcast angesprochen? Ja, wahrscheinlich schon.
Natürlich nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, der hört keine Podcasts. Also die haben auch zu Hause noch so ein orangefarbenes Telefon mit Wählscheibe. Also da kannst du froh sein, wenn du ihn telefonisch erreichst.
Okay.
Oder ansonsten, ich schicke ihm einen Fax, zu welchem Spiel wir fahren und dann.
Oh, jetzt
tatsächlich nicht.
Das ist ja geil.
Tatsächlich nicht. Also,
aber ich finde,
er hat mich noch nicht darauf angesprochen. Aber das ist jetzt auch, glaube ich, kein typischer Podcast-Hörer.
Okay.
Ich glaube, er prügelt sich Woody Harrelson-Filme rein, damit er, wenn das nächste Mal Ricardo Carvalho oder José Mourinho auf ihn zukommen, dass er direkt textsicher ist. Er muss die Filme natürlich auf Englisch gucken, damit es authentisch wird.
Wollte ich sagen, sonst wäre es unglaubwürdig. Wenn er aus Weiße Jungs bringt's nicht zitiert, sollte er es schon auf Englisch machen. Sonst.
Genau. Oder, weil ich glaube, in Portugal laufen die Filme auf Englisch mit portugiesischem Untertitel.
Das wäre natürlich auch stark, wenn er es auf Portugiesisch.
Ich glaube ja. Und dann weiß man natürlich auch, wie die Stimme ist. Und also Woody Harrelson hat jetzt gerade auch wieder einen neuen Film rausgebracht. Ich glaube, dass ich da auf Sky auch. Ich glaube, ich habe den sogar schon beworben.
Ernsthaft?
Ja. Also da war irgendein neuer Streifen ist da gerade raus von Woody.
Die Frage ist, spielt Ricardo Carvalho zumindest eine Nebenrolle?
Vielleicht könnten wir was arrangieren. Ja, die Geschichte, also ich kann noch einen kleinen E-Punkt setzen, weil ein ehemaliger Sportchef von Sport1 hat mal in einer Redaktionssitzung gesagt, es ging um irgendein, weiß ich gar nicht, Champions-League-Spiel oder internationalen Vergleich. Und wenn es ist, der Wolfi, der kennt den Mourinho so gut, dann ruft er den halt, der ruft den teilweise in der Pause an. Und alle guckten ihn an. Und ein sehr guter Freund von mir saß damals mit in der Runde und sagte, also ich kenne den jetzt wirklich gut, aber der hat, also das hätte mit einem Halbsatz zumindest mal erzählt, dass er teilweise in Pausen von Spielen mit José Mourinho telefoniert. Und der war aber nicht davon abzubringen, doch, das wisst ihr hundertprozentig. Also er hätte es auch schon miterlebt, er stand unmittelbar daneben, wo der Wolf Fuß mit Mourinho telefoniert hätte.
Das macht die Geschichte ja noch besser.
Das ist so geil. Und dann hat mich, also dieser Kumpel hat mich dann angerufen und hat gesagt, du, jetzt muss ich dir mal eine Frage stellen. Unser Sportchef hat gerade eben gesagt, dass du in der Pause mit José Mourinho telefonierst. Stimmt es? Und dann habe ich gesagt, sag mal, bist du gesund? Also geht es dir gut? Ja, ist irgendwas? Sollen wir einen Arzt holen? Oder? Ja, weil der hätte gesagt, du würdest sogar in der Pause, würdest du also mit Mourinho telefonieren.
Und er hätte schon mal erlebt sogar.
Und er sei auch schon daneben gestanden. Und dann habe ich gesagt, du, weißt du, mit wem ich in der Pause ab und zu mal telefoniere oder schreibe oder teilweise sogar über die Drake spreche und manchmal sitzt er sogar neben mir, der Moor. Ja, und so klärte sich das alles auf.
Aber nochmal schön.
Ich werde jetzt künftig durch Stadien laufen und werde Eisvogel rufen und mal gucken, ob sich einer
umbringt. Wer sich bewegt, genau.
Ich gucke, wer sich bewegt, ja. Wir verlieren uns. Du wolltest eine galante Überleitung schaffen. Wohin?
Genau. Ich hatte die Überleitung schon, dann hast du weitergeredet. Deshalb habe ich dich natürlich, weil ich ein freundlicher Mensch bin, ausreden lassen. Aber du hattest
Ich bin ein unfreundlicher Mensch, ich habe dich unterbrochen. Du hattest
die perfekte Überleitung, als es fiel. Und dann musst du jetzt raten, auf was für ein Thema ich zu sprechen komme. Ich wollte reingrätschen, als du sagtest, dass dein Kollege Mourinho zu Hause nur ein Telefon, ein Festnetztelefon hat oder du ihm wahlweise einen Fax schickst. Jetzt könntest du überlegen, was der nächste Themenschwerpunkt
ist. Ich weiß es nicht.
Uli Hoeneß.
Uli
Hoeneß hat am Wochenende auch ein Telefon benutzt, hat laut eigener Aussage und das, also was man ihm ja was man ja nachweisen kann, ist tatsächlich, dass man, das wissen jetzt natürlich viele da draußen auch nicht, aber wenn man mit Uli Hoeneß tatsächlich in Kontakt treten will, macht man es am besten über Fax. Auch heute noch. Also man schickt ihm einen Fax, wie früher einen Brief, und dann kriegt man eigentlich auch eine Antwort. Deswegen kam ich jetzt auf Uli Hoeneß. Uli Hoeneß hat am Sonntag im Sport 1 Doppelpass angerufen und hat die Kollegen durchbeleidigt und sich vor den geschätzten Brazzo Salihamidžić geworfen.
Man kann sich freuen auf die Zeit, wo er kein Amt mehr hat, kein offizielles Amt mehr. Dann kann er ohne Rücksicht auf Verluste anrufen.
Glaubst du, dass er dann, er hat ja jetzt schon angekündigt, ne, dass er das regelmäßig machen wird und sich, glaube ich, alle Telefonnummern schon besorgt von allen Sporttalks, die es so in der Republik gibt. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Also ich glaube ja, dass er mit so einer Aktion dem Brazzo, der am Montag ja auch noch dann zum Sportvorstand ernannt wurde und das Amt dann ab Sommer übernimmt, er schadet als nützt. Also das wirkte für mich so ein bisschen wie ein Vater, der sich vor seinen Sohn, der irgendwie Hilfe braucht, wirft und ihm damit aber wirklich keinen Gefallen tut.
Ja, stimmt, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sehe Hasan Salihamidžić nicht so schlecht, weil niemand genau sein Aufgabengebiet kennt. Also ich kenne Brazzo wirklich schon sehr lange und ich weiß, dass es dankbarere Aufgaben gibt, als ein Amt zwischen Hoeneß und Rummenigge zu übernehmen. Und trotzdem ist es eins, das man dann auch nicht ablehnt, insbesondere nicht, wenn man diese Bayern-Vergangenheit hat, die Brazzo hat. Und das ist eine Gemengelage, da muss man sich erstmal zurechtfinden. Und ich glaube, dass es auch für Hoeneß und Rummenigge nicht ganz einfach ist, den Menschen dazwischen drin zu akzeptieren. Ich fand das bei der Pressekonferenz, also bei der Pressekonferenz, als das Grundgesetz bemüht wurde, fand ich es schon ein bisschen seltsam, wie sie mit dem umgegangen
sind.
Sorry,
da haben sie den, sorry, dass ich einmal unterbreche, da haben sie ihn ja auch aussehen lassen wie den letzten Trottel.
Ja, ich fand nie, dass er aussah wie ein Trottel. Also ich fand halt einfach, er musste sich in der Situation, musste er sich zurechtfinden. Und man muss ihm dann auch die Zeit geben, in so einem Verein einfach Profilschärfe zu entwickeln. Und ich finde schon, dass er das in den letzten Jahren gemacht hat. Also Situation mit den Trainern, ne? Also diese nichtssagenden Runden, als es um die Trainerdiskussion Nachfolge von Niko Kovac ging, da musste er immer ins Feuer und musste sich drehen und winden. Und als die Personalie Wenger auf dem Tisch lag, gab es plötzlich ein offizielles Statement oder zumindest eine offizielle Information von der Säbener Straße an diverse Medienvertreter, die da Ross und Reiter benannt haben, obwohl man vorher klar war, also und Brazzo hundertfach erwähnt hat, dass er also mit dem Verein nichts zu irgendwelchen Trainernamen sagen würde und schon gar nicht die kommentieren würde.
Aber das meine ich ja, man enteiert ihn doch durch solche Geschichten, sowohl mit dem Anruf als auch mit der Pressekonferenz als mit so einer Mitteilung. Es sieht immer so aus, obwohl ich will das gar nicht ihm an die Backe nageln, aber es sieht immer so aus, als würden sie ihn eigentlich nicht ernst
nehmen. Bevormunden, ja, nein, also es sieht halt nach Bevormundung
aus. Ja, Bevormunden, ja. Ja, deshalb. Also, es ist für ihn eine Scheißsituation, sorry, ist es.
Es ist nicht einfach. Und Ich fand zum Beispiel seine Reaktion in Bochum, als er fließend ironisch mit sarkastischem Akzent gesprochen hat, das fand ich zum Beispiel zutiefst aufrichtig und ganz ehrlich. Und man muss ihm das zugestehen und man muss das, glaube ich, auch dem Verein zugestehen, dass es einfach in diesen zwei, drei Jahren des Umbruchs und der Entwicklung halt sehr schwierig ist, einen Grad der Kommunikation zu finden, der sämtlichen Seiten gerecht wird. Also Sammer hat eine Zeit lang die Position von Hoeneß übernommen, dann ist Sammer nicht mehr da, dann kommt Hoeneß zurück, Rummenigge bleibt durchgehend eine starke Stimme des Vereins, aber Hoeneß entwickelt sich wieder zu der eigentlich maßgebenden in der Öffentlichkeit und dann holen sie Hasan Salihamidžić dahin, der wächst irgendwie im Schatten. Und sie versuchen ihn zu unterstützen und im Grunde verschlimmbessern sie seine Situation.
Okay,
immer wieder in der Öffentlichkeit.
Und eins darfst du auch nicht vergessen, Wolf, wie kam es denn zur Personalie Hasan Salihamidžić überhaupt? Hoeneß wollte Max Eberl, Rummenigge wollte Philipp Lahm. Am Ende hat man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigt, genauso wie in der Trainerfrage. Und ich bleibe dabei, solange der FC Bayern dies tut, nämlich sich in entscheidenden Personalfragen auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen, läuft bei dem Verein einfach echt vieles verkehrt. Das ist meine Meinung, weil nochmal, es kann nicht sein.
Aber er hat doch im Doppelpass gesagt, dass es ein weitestgehend demokratischer Verein ist.
Auch eine schöne Formulierung.
Und ein weitestgehend demokratischer Verein versucht halt weitestgehend Konsens zu schaffen. Und in dem Fall war halt Bratsu Salihamidžić war halt konsensfähig. Was man immer getan hat, was man schon zu seiner aktiven Zeit, man hat ihn immer ein Stück weit unterschätzt. Also das war ein Top-Fußballer, das war ein herausragender Techniker, war schnell und er war brutal fleißig.
Und Charakter,
Top-Charakter. Und fleißig ist es und fleißig ist er immer noch. Ne? Und er muss diesen Job ja nicht machen. Ja, aber er verspürt, weil er einfach viel zu clever und viel zu schlau ist und sich sehr viele andere Geschäfte abseits des Fußballs aufgebaut hat. Aber dann kommt eben der Ruf des Vereins und es kommt eben die Aussicht auf das, was ihn dann im kommenden Sommer erwartet, nämlich auf den Vorstandsposten. Davor sind halt einfach vier knallharte Lehrjahre. Und da muss man ihm dann auch die Chance geben, einfach zu wachsen. Und dadurch, dass wir uns jetzt darüber unterhalten und dadurch, dass ganze Fernsehrunden darüber entstehen und auch Uli Hoeneß sich immer und immer wieder dazu genötigt fühlt, sich dazu zu äußern und die Verdienste von Salihamidžić hervorzuheben, siehst du ja auch, dass da was erwachsen ist. Also ich finde, die Arbeit von Hasan Salihamidžić kann man so in 2-3 Jahren, kann man die umreißen und bemessen. Und dann bin ich überzeugt davon, wird gar mancher auf den Gedanken kommen und sagen, das ist nicht so verkehrt, was der hier macht. Weil es einfach in einer schwierigen politischen Lage hat er kein einfaches Amt. Also er muss es nicht machen, da gebe ich dir total recht. Aber red mal mit irgendwelchen Trainern, die sagen, wenn der FC Bayern oder Spielern, wenn der FC Bayern anruft, sagst du nicht nein. Und dann versuchst du dich mit der Situation zu arrangieren und versuchst daran zu wachsen. Und er ist schlau genug und clever genug, um sich da zurechtzufinden.
Aber wenn er so lange durchhält, ne?
Ja, er stößt natürlich an Grenzen, weil zwischen den zwei Alpha-Tieren zu bestehen ist echt schwer. Es ist echt schwer.
Und es ist dann der Unterschied, von wo du kommst, ne? Da bin ich bei dir. Das ist dann natürlich mit der FC Bayern DNA und dass er da als Spieler zig Jahre dabei war. Da musst du das machen. Max Eberl, der halt damals es auch hätte machen können, hat es aus dem Grund nicht gemacht, weil er natürlich wusste, in Gladbach ist er der Boss und hat das Sagen, und bei Bayern wäre er genauso wie Bratzo und wie wahrscheinlich jeder andere zwischen diese beiden Alpha-Tiere geraten.
Und
wie
es auch
Christian Nerlinger übrigens, Entschuldigung, ähnlich, ne, der hat am Ende die Aufstellung an uns Journalisten verteilt. Also,
richtig, aber ganz ehrlich, also Max Eberl braucht auch diese 3 Jahre nicht mehr. Also der ist schon groß. Also der muss auch nicht wachsen. Der muss sich auch nicht in diese Position hineinentwickeln. Sondern den kannst du im Prinzip 1-1 übernehmen. Und wenn er klar erkennt, dass er sich zwischen diesen beiden Phänomenen des FC Bayern sehr wahrscheinlich schwer tut, sich durchzusetzen und diese Kämpfe auch gar nicht ausfechten will, dann sagst du halt, nee, also warum auch? Dann mache ich lieber Borussia Mönchengladbach great again. Also und Hasan Salihamidžić kriegt dieses Angebot, denkt kurz drüber nach und sagt sich, ja, bei was habe ich zu verlieren? Also ich versuche in die Position reinzuwachsen und ich bin clever genug und schlau genug und der Typ spricht, weiß ich nicht, 700 Sprachen, ist wirklich international gut vernetzt und ist bereit, sein Handwerk von der Pike auf zu erlernen. Und das muss man ihm dann auch zugestehen. Trotzdem bin ich bei dir, ist es natürlich wesentlich kontraproduktiv, wenn zwischendurch immer wieder einer anruft und sagt, also Freunde, unser Brazzo kommt aber ein bisschen zu schlecht weg.
Lass den Arm Brazzo in Ruhe.
Da gebe ich dir recht, das ist wie der Vater, der seinen Sohn beschützen will. Ja. Also er stärkt seinen Sohn damit nicht.
Nicht, nein.
Also
nein.
Man könnte ihm auch intern mehr Mut zusprechen.
Richtig.
Und ihm dann eben gewisse Aufgaben und er steht dann vor der Presse und sagt was zum Thema Arsene Wenger und er steht dann vor der Presse und sagt, hier der Umgang mit dem Verein ist jetzt nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und es sieht dann auf dieser PK eben nicht so aus, dass erst die hohen Herren sprechen und dann gibt er noch ein Alibi-Statement ab. Und im Grunde ist jedem klar, also ob er jetzt was sagt oder nicht, ist eigentlich wurscht. Aber das ist schon klar. Aber man darf halt diesen beiden Urmüttern des Vereins, muss man eben auch, ja, also sowas zugestehen ein Stück weit. Also, dass sie sich halt sorgen und dann eben auch aus dem Bauch heraus Entscheidungen treffen.
Aber um das jetzt als Schlusswort
vielleicht... Und wenn die Entscheidung ist, anzurufen, ja, mei, dann ruft er halt an.
Dann ruft er halt an.
Ist, ja,
aber ich finde...
Irgendwann ist er dann Aufsichtsrat und im Jahr ruft er vielleicht auch noch an, aber dann ist dann seine Position unter Umständen eine andere.
Und wenn Brazzo so schlau ist, wie du sagst, dann würde ich an seiner Stelle, würde ich genau das, was wir jetzt besprochen haben, würde ich zu Uli Hoeneß sagen. Sagen, pass auf, Uli, ich weiß das sehr zu schätzen, oder Kalle, ich weiß das sehr zu schätzen, ja, aber tu mir einen Gefallen. Du meinst es gut, aber bitte mach's in Zukunft nicht mehr. Würdest du mir einen Gefallen tun und ist, glaube ich, für alle Beteiligten besser.
Und es wird sich also was Uli Hoeneß betrifft, ab Freitag und was Karl-Heinz Rummenigge betrifft, ab wann? 2021, ab 2020 oder so. Wird sich das von selbst regulieren.
Ja, dann kommt Oli Kahn, dann ist die nächste Frage, ne? Also Brazzo.
Dann gibt's halt eine neue Ordnung.
Also absolut.
Dann ist ja auch klar, dass sich alle mit ihren Profilen und dann ist aber Brazzo ist dann schon 4-5 Jahre weiter, weil er einfach gewachsen ist in dem Verein
und eben auch in der
Position.
Bis dahin, ja, ja.
Und ab dem Zeitpunkt kann man dann seine Arbeit bewerten. Also wirklich, wirklich bewerten, weil er dann auch im Feuer steht. Weil so, also dass er Davies geholt hat, steht ja außer Frage. Und was Davies für ein Fußballer ist, hat man jetzt gesehen.
Ja.
Also es gibt ja auch die Aussagen von Rummenigge und Hoeneß, dass sie bis zum Zeitpunkt der Verpflichtung keine Ahnung hatten, wer Alfonso Davies ist.
Absolut.
Im Sommer war es dann der Fonzi und jetzt mittlerweile ist es ein heranwachsender Superstar.
Ja. Genauso, also Hoeneß hat dann ja im Zuge seines Anrufs ja auch noch gesagt, dass Hernandez auch auf Brazzos Mist gewachsen war. Da habe ich am Anfang erst so gedacht, okay, eigentlich, wenn ich höre, auf dessen Mist gewachsen, klingt das für mich erstmal nicht positiv, aber ich wusste natürlich, was er meint. Ja. Da könnte man als Kritiker natürlich wieder entgegnen und sagen, ja gut, einen für 80 Millionen zu holen, der jetzt schon wieder verletzt ist, das hätte ich auch noch hingekriegt. Ne? Also je nachdem, wie man es nimmt.
Wolf. Ja, aber auch Hernandez musste noch ein, zwei Jahre geben. Jetzt habe ich mich fast als Verteidiger aufgespielt ein bisschen.
Ja, so ein bisschen.
Nee, aber das ist einfach, also bei Brazzo muss ich ehrlich sagen, dass die Situation ist echt schwierig und er hat nicht alles richtig gemacht, aber ich finde, er wird in der Öffentlichkeit häufig falsch gesehen und ich mache das auch immer mal wieder während Spielen, wenn ich das Gefühl habe.
Rufst du an?
Wenn ich das Gefühl habe, er kommt zu schlecht weg, sage ich das auch. Also
ja. Nochmal, das ist ja auch.
Wenn ich so empfinde. wenn ich so empfinde, kann ich es auch so sagen.
Absolut, sollst du sogar. Wolf, wir sind tatsächlich schon weit in der Nachspielzeit, was ja. jetzt aber wiederum dafür spricht, dass es erneut eine sehr kurzweilige Geschichte war, fand ich. Ich hoffe, du hast den Tanznachmittag oder Vormittag verdaut. Ja. Du wirst jetzt, wie ich dich kenne, wahrscheinlich selber noch ein bisschen die Knochen bewegen.
Und den Podcast so zu beschließen wie heute die Tanzstunde, alle Leute gehen jetzt nach Haus. Große Leute, kleine Leute, dicke Leute, dünne Leute. Das haben wir heute gesungen. Und wir haben es einfach pantomimisch nachgestellt.
Kann ich dich leider nicht sehen, aber wenn du das jetzt noch singen könntest, wäre es natürlich... Oder
nein, das lasse ich in unser aller Interesse bleiben. Weil wenn ich damit anfangen würde, würde meine Tochter anfangen zu weinen und das möchte ich nicht.
Das kann keiner wollen. Wolf, ich bedanke mich.
Danke auch.
Wir
in 14 Tagen wieder.
So sieht's aus. Ich freue mich.
In alter Frische mit frischem Futter.
Mach's gut.
Viel Spaß bei der Nationalmannschaft.
Ich grüße den Eisvogel. Ciao, ciao.
Und tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.